Ich mache immer den Scherz, und das weiß, es finden viele nicht so lustig, aber ich sehe es als Icebreaker. So, ich sage immer, was ist schlimmer, dass ich Deutsche bin oder schwarz?
Ja.
Und dann ist erstmal so, das hast du nicht gesagt. Und dann nichts. Geil. Um ein Gefühl zu bekommen, wie sind die so drauf und was finden die tatsächlich schlimmer?
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit. Bevor ich den Gast nenne, den Sie natürlich schon kennen, weil Sie haben ja raufgeklickt auf das Ding hier. Also ich weiß nicht, warum ich es immer so spannend mache. Also Sarah Nuro ist da, so wissen Sie ja schon. Aber erstmal das ganz Besondere hier für mich. Wir sind mal im südlichen Raum unterwegs und fahren heute von München nach Zürich. Ja. Und das super Besondere ist, ich habe mir Sarah sehr gewünscht und sie hat Zeit gehabt. Ich schätze sie seit vielen, vielen Jahren schon. Ich habe natürlich Germany's Next Topmodel geguckt damals und habe natürlich für sie abgestimmt. Aber darüber reden wir heute nicht, sondern wir reden über ganz fantastische Sachen, die sie macht, nämlich Sarah Nuro Coffee und Nuro Woman. Es ist mir ein Herzensding, das ganz, ganz doll und ganz, ganz genau zu besprechen. Und ich glaube, sie werden am Ende auch sagen, wow, was für eine tolle Frau, was für ein tolles Gespräch. So, meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Ein bisschen anders heute, ein anderer Zug. Normalerweise kenne ich ja nicht so die Deutsche Bahn, aber ich schätze auch sehr andere Bahnen. Ich sage Ihnen einfach. Und heute haben wir einen sehr, sehr schönen Mix, nämlich DB, ÖBB und SBB, nämlich mit Sarah Nuro auf dem Weg von München nach Zürich. Wie geht's dir?
Gut, mir geht's gut. Ich sitze so gerne im Zug, ehrlich gesagt, weil ich habe immer das Gefühl, so der einzige Ort, wo ich so eigentlich ungestört für mich sein kann und aus dem Fenster schauen kann. Und als es hier noch kein Internet gab, dachte ich mir, geil, da muss ich auch nicht arbeiten. Jetzt ist es eigentlich auch ein Ort geworden, wo ich in Ruhe E-Mails beantworten kann und alles Liegengelassene aufarbeiten kann.
Ja, das ist gut. Also es ist, falls Sie im Hintergrund Menschen hören, meine Damen und Herren, es ist so, dass die Bahn, in der wir jetzt sitzen, ein bisschen anders ist als unsere Bahn, wo wir Abteile haben. Deswegen werden Sie Menschen hören, die telefonieren, Kinder, die vielleicht spielen und schreien. Und wir finden das gut, weil sie sollen ja mit auf die Reise kommen. Stört dich sowas, dass, wenn so Leben irgendwo ist, oder willst du das Ruheabteil haben, wo du alleine drin bist?
Nee, ich finde das eigentlich ganz schön. Das erinnert mich einfach an mein Zuhause. Ich bin ja in einem riesen Haushalt aufgewachsen mit drei Geschwistern und Eltern, die sehr laut sind und immer, wenn die nach Afrika telefoniert haben, nicht geredet haben, sondern geschrien haben. Einfach so in der Hoffnung, dass die Verbindung dann besser ist. Aber also ich mag eigentlich, mich erinnert das einfach an zu Hause, wenn es so beschäftigt ist und wenn was passiert. Und ich mag das dann auch so ein bisschen, das Leben der anderen Menschen zu beobachten und mitzubekommen.
Du guckst also ein bisschen zu und hörst,
ja, total.
Du
laufst. Ich liebe das. Also ich will dann eigentlich, manchmal habe ich dann so ein Buch und tue natürlich lesen, aber eigentlich höre ich zu.
Weißt du, als ich in München, ist ja ein bisschen anders, als du kennst ja München besser als ich, so bist ja quasi Münchnerin. Mhm. Wenn man dann in so ein Wirtshaus geht und dann wird man einfach neben andere Leute gesetzt. Passiert in Hamburg ja nicht.
Ist nicht?
Ausgeschlossen, jeder hat seinen Tisch. Und wir standen dort.
Ach so,
dort
so zum Teilen, so,
genau.
Ja.
Und dann saß du plötzlich mit wildfremden Leuten am Tisch und dann kommt man noch irgendwie ins Gespräch miteinander. So, es ist irgendwie anders. Ich mag das auch.
Ja, auch bei der Brotzeit. Das ist dann, also in Bayern macht man ja dann so Picknick in so einem, wie sagt man, klassischen Biergarten.
Ja.
Und da ist es ja auch so, dann sitzt man einfach da, wo Platz ist.
Ja, ja.
Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil diese persönlichen Begegnungen, die gehen ja eigentlich jetzt nach Covid oder während der Pandemie noch weniger. Das passiert so wenig, dass man sich einfach mal mit fremden Leuten unterhält und fragt, was sie so machen. Also jetzt ist man so sofort so im Handy vertieft, guckt irgendwas auf Netflix oder auf YouTube, gerade auch im Zug ist es super präsentiert. Aber ich finde das ganz schön, wenn ich dann, also ich merke selber, ich bin viel zu schüchtern, ich spreche niemanden so direkt an. Ich würde das gerne.
Ja.
Im Ausland kann ich das besser.
Ja.
Da habe ich da nicht so Hemmungen, weil ich dann so nach einer Straße frage oder so. Aber hier ist eher selten. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Im Flugzeug passiert das öfters, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme, weil man da ja sowieso
so eng
gefangen ist.
Ja, 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 ja. Wie sind die Schweizer? Sind die anders?
Nun ja, ein bisschen anders, ja. Aber gar nicht negativ gemeint, sondern ich wohne da jetzt seit ein paar Monaten offiziell, aber ich bin dort vielen Jahren schon immer am Pendeln gewesen. Und man unterschätzt, dass es tatsächlich einfach ein anderes Land ist. Also nur, weil man ja weil es so nah ist.
Genau. Wenn die Sprache die gleiche ist. Und
genau,
so,
denkt genau. Man sich, auch Österreich denkt man auch, aber das ist, man merkt schon, dass es kulturell nochmal anders ist, auch mit den, mit was man, mit den Gegebenheiten und wie man auf Leute zugeht. Die sind eher ein bisschen reservierter, was aber nicht so schlimm, also was okay ist. Ohne, ich bin dann so ein bisschen, versuche politisch korrekt zu sein, weil ich nichts Falsches sagen möchte, weil ich bin ja schließlich da jetzt hingezogen.
Hast du das Gefühl, dass du ein bisschen auf die Schweiz vertrittst jetzt?
Muss ich, finde ich schon, weil ich mir denke, ich bin jetzt schließlich jetzt da Gast und ich bin da jetzt da hingezogen und ich finde das dann nicht so nett, wenn man dann so das schlecht macht. Dann kann ich ja auch in Deutschland bleiben.
Ja, das stimmt. Das ist witzig, du hast dann... Das ist wieder ein Umzug jetzt für dich, ne? Das ist schon wieder ein anderes Land.
Ja,
erstmal Deutschland, also und dann, oder als Mensch mit Migrationsgeschichte hier und auffallen und man ist anders, ist es so, egal was wir machen, wir sind, ist auch schön so. Ich mag das, dass wir anders sind.
Ja, ja.
So, und anders im Sinne von einfach, man erkennt das, dass man nicht aussieht wie die überwiegende Mehrheit. Und jetzt bist du in der Schweiz. Und
genau.
Jetzt ist nochmal, jetzt bist du in der Schweiz die Deutsche, die anders ist.
Also ich mache immer den Scherz, und ich weiß, es finden viele nicht so lustig, aber ich mache das immer, also ich sehe es als Icebreaker, die Leute finden es nicht so. Ich sage mal, was ist schlimmer, dass ich Deutsche bin oder schwarz?
Ja.
Und dann ist erstmal so, das hast du nicht gesagt. Und dann,
nee,
offensichtlich, ich vielleicht schon gerne, um ein Gefühl zu bekommen, wie sind sie so drauf und was finden die tatsächlich schlimmer? Und die Antwort ist eigentlich so 95%, dass ich Deutsche bin. Also eigentlich zu 100%, keiner hat gesagt, dass ich schwarz bin, sondern dass ich, also das ist, finden die eher so störender.
Krass. Mhm. Ja, das kenne ich von den Schweizern.
Ja, eben. Aber ich hab tolle Freunde dort und ja, ich bin gerne da und ich bin gerne in den Bergen. Ich komme ja aus München, ich habe ja vorher in Berlin gelebt. Ich bin jetzt näher an mein Zuhause als davor.
Ja.
Ich habe ja Jahre, also 8 Jahre in Berlin gewohnt und ich war immer so gehetzt, ich war immer so getrieben. Und ich habe das Gefühl, dass ich in Zürich ankommen kann, also zur Ruhe kommen kann.
Sie sind ein bisschen langsamer, ne?
Ja, aber auch, ich habe das Gefühl, da man definiert sich nicht nur über die Arbeit. Also zumindest empfinde ich das, weil ich in Berlin sehr in so eine Bubble war, wo es viele Kreative und Selbstständige und jeder macht irgendwas. Und dass man sich da immer so definiert hat über das, was man macht. Und das habe ich halt hier in Zürich überhaupt nicht. Also es gibt natürlich die Banker und die Klischees von Geld und all das. Ich wohne eher in so einer alternativen Szene, in der Gegend. Und habe das gar nicht so empfunden. Ich hatte auch überhaupt keine Empfinden. Ich hatte nie so eine Idee über die Schweiz. Ich hatte auch keine Vorstellung. Und aber ich finde, dass da jeder geht zu seiner Arbeit nach, aber das Privatleben und auch die Verbindung zur Natur und eben zum Abseits der Arbeit ist sehr gegeben. Und das finde ich, das tut mir gut, aber wahrscheinlich auch, weil dort niemand eigentlich so mit meinem Business irgendwie was macht in dieser Richtung, wo ich mich dann nicht irgendwie erklären muss. Wobei, ich muss mich eher erklären, um zu beschreiben, was ich eigentlich mache.
Was du machst, ja.
Aber weniger... ja, es ist nicht dieses, ich habe das Gefühl, das geht nicht so viel um diese Selbstverwirklichung, ohne dass jetzt schlecht, also mir fehlt, glaube ich, das richtige Wort, aber da geht man so die Arbeit nach der Arbeit wegen, um Geld zu verdienen, aber jetzt nicht um sich selbst.
In den, ich weiß, ja, ich weiß.
Weißt du, in Berlin genau, sind ja sehr viele so...
Da definierst du dich nur darüber.
Ja, in Berlin
was bin ich, wo bin ich, arbeite ich irgendwie da, bin... Also,
oder
oh,
es
ja,
geht
ja,
auch darum, dich selbst zu verwirklichen, habe ich das... Also ich bin ja auch, als ich von München nach Berlin gezogen bin...
Zur Selbstverwirklichung.
Selbstverwirklichung, genau. Und ja, irgendwie zu schauen, wohin geht die Reise und da ist doch noch mehr. Und ja, ich glaube, es ist einfach jetzt ein guter Zeitpunkt für mich. Jetzt bin ich jetzt auch... 32, als wäre ich jetzt super alt. Aber für mich ist ein guter Chapter in meinem Leben, wo ich ankommen möchte.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ist es, haben die Schweizer auch Germany's Next Topmodel geguckt?
Ja, haben die.
Ganz normal, ne? Die gucken und sie wissen auch ganz genau, Sache, was Sache ist. Und
ja, vor ein paar Tagen, Anfang der Woche, habe ich ein Bank-Privatkonto eröffnet.
Ja.
Das war ganz witzig. Und es ist immer schwierig, weil man ja so nah ist und ich viel auch in Deutschland beruflich zu tun habe, habe ich jetzt nicht unbedingt so ein Bankkonto gebraucht die ganze Zeit. Und habe jetzt auf jeden Fall eins geöffnet. Und dann hieß es darum, wie viel ich monatlich verdiene und du. Und ich dachte mir so, das ist schon eigentlich eine private Frage. Und habe dann so Angaben machen müssen. Und dann sagt, in dem Moment, nachdem ich mich so offenbart habe, sagt der Bankangestellte, sind Sie Sarah Nuro von Jeremy's Next Topmodel? Und ich war nur so, das hat er nicht gesagt. ich bin so sauer geworden. Nee, ich bin nicht sauer geworden. Mir war es so unangenehm, weil ich mich gerade in dem Moment, habe ich mich, ist ja auch so eine, also wenn man der eine, man fragt ja einen, man wird ja nicht oft danach gefragt und offenbart sich. Und in dem Moment war es ja natürlich, macht man das ja, weil man ja bei der Bank ist.
Ja klar, ist wie zum Arzt gehen oder zum Steuerberater, muss man sagen, ja, genau, was genau. So.
Und das war dann dieser Swift dann plötzlich, dann, wo sich dann die Dynamik verändert und dann plötzlich die Person dann nicht mehr der Bankangestellte ist, sondern mich irgendwie gut fand und aus dem Fernsehen kannte, das war dann ein bisschen unangenehm.
Aber es gibt Schlimmeres, als wenn der Bankangestellte einen gut findet.
Ja, das stimmt. Ich durfte mein Bankkonto eröffnen.
Das ist gut. Wie gehst du damit? Ich hasse ja, weil ich selber sehr häufig so Standardfragen gestellt bekomme. Mhm. Wie war es im Nazidorf? Oder Sie standen ja mal auf dem Jungfernstieg mit einem Schild, Herr Abdul. Und dann so, ja, so. Oder wie ist es damals gewesen aus dem Iran nach Deutschland? Ich habe es jetzt 1 Million Mal erzählt. Mhm. Irgendwann habe ich aufgehört, so bestimmte Dinge zu erzählen und gesagt, ich möchte mich gerne auf jetzt konzentrieren. Alles andere können Sie nachlesen, gibt es 1000 Mal. Aber stört es dich, dass es so differenziert wird vom Topmodel zur Top-Business-Frau, dass es so eine Überraschung für Leute ist? Weil ich meine, was stellen die sich vor? Mhm. Was kommt denn danach? Natürlich muss sich der Mensch weiterentwickeln und hat nicht irgendwie vielleicht nicht Lust und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, sein Leben lang auf dem Laufsteg zu sein oder Model zu sein. Ja. Also, du, ich habe jetzt die Möglichkeit, was anderes zu machen. Ist es nervig oder ist es eher ein Tor für dich, um zu sagen, ja, jetzt mache ich das und das?
Das ist immer so, phasenweise war das so. Ich glaube,
das gehört dazu. Ja, oh, der ist aber auch. Ja. Meine Damen, Sie sind ein sehr süßes Kind, möchte ich Ihnen sagen. Ein sehr, sehr süßes Kind.
Das ist so ein Klassiker, ne? Also, es ist so, dass ich. Siehst du, ich mache schon wieder Abwehrhaltung.
Ja.
Ich glaube, als bei der ganz am Anfang, als wir Nuro Coffee gegründet haben und wir in dieser ganzen Entstehungsphase waren, hat mich das so gestört, immer wieder auf das Alte mich wieder darüber reden zu müssen und das Modeln, weil ich ja eigentlich gerade dabei war, mich neu zu erfinden und neue Wege zu gehen. Dann hat mich das eher gestört, weil ich das Gefühl hatte, oh, man kann nicht loslassen und ich werde immer mit dem Thema assoziiert werden. Und es war einfach, glaube ich, auch für mich schwieriger, weil ich mich selber noch nicht davon ganz abgrenzen konnte. Jetzt, viele Jahre später, sind ja auch schon 13 Jahre vergangen, ist es immer auch situationsabhängig. Also wenn mich jetzt jemand auf der Straße anspricht, dann ist das per se was Positives, weil es ja... Das ist ja was Nettes, die müssen auch nichts sagen. Das ist ja eigentlich ein Zuspruch, dass sie einen ja irgendwie gut finden. Und das finde ich dann nett und denke mir so, wie krass, dass sie nach so vielen Jahren immer noch wissen, wer ich bin und im Alltag schaue ich anders aus wie im Fernsehen, dass sie mich überhaupt erkennen, ist dann schon eigentlich was Positives. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bewusst über meine Projekte, über Nuro Coffee, über meine Arbeit, die ich jetzt mache, sprechen möchte und dann nur auf das Modeln und wie es denn damals war und ich mich doch nochmal erklären soll und all das, dann stört mich das so weit, weil ich das Gefühl habe, oh, ich möchte eigentlich im Hier und Jetzt sein und über meine Sachen sprechen, womit ich mich die letzten 6 Jahre beschäftige und nicht in dieser Vergangenheit wieder aufleben und man will es ja weiterentwickeln. Wobei ich natürlich dann schon auch die Empathie aufbringen kann, mein Gegenüber zu verstehen, dass der irgendwie eine Herleitung möchte oder das nur einfach spannend findet und dann nehme ich das eigentlich so, wie es ist. Ich sage dann nicht so, nee, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, ja, weil es ist ein Teil von mir.
Es ist ein Teil von dir.
Ich darf das ja nicht leugnen und es ist ja auch etwas, das mir so viele Türen geöffnet hat und überhaupt ermöglicht hat, also dass ich eine Plattform habe, ist natürlich dem geschuldet und auch dem zu verdanken, dass ich eben da mal mitgemacht habe. Aber mir war wichtig, und auch ein Grund, warum ich ja heute was Neues mache, ist, dass ich mich nicht darauf ausruhen wollte, die Siegerin von zu sein.
Ja.
Also das ist ja schrecklich. Und dadurch, dass ich ja so viele andere Sachen mache, die ich persönlich viel, viel spannender finde, finde ich das manchmal schade, wenn man dann einfach nur auf das Offensichtliche,
auf das Offensichtliche.
Vergangene.
Ja, ja, ja. Als wenn immer wieder
spricht, ja.
Sag mal, total interessant mit dem Coffee, was du da machst. Ne? Aber sag mal, wie ist die Heidi denn so
ja,
genau. privat? So,
ja, ja,
habt ihr noch Kontakt miteinander? Warst du auf der Hochzeit? So, ja, sorry, nee.
Nee, gar nicht. Also dann würde ich sagen, ja, nee, war ich nicht und keine Ahnung. Du, erzähl du mir mal, was du in der Gala gelesen so, hast darüber. Ja, ja, so.
Ja, ja. Ja, so ist das am Ende. Ja, das für, ich weiß, was du meinst. Man identifiziert sich irgendwann anders damit und dann wird's irgendwann ist es auch schon ein bisschen, wenn wir aus der Historie berichten, als wäre ich Zeitzeuge.
Genau, und dann ist es auch okay. Also ich glaube, jetzt kann ich auch total darüber nachdenken und ich denke auch gern wieder darüber nach, weil ich das im Alltag überhaupt nicht tue. Ist ja auch irgendwie schade, wenn man immer nur in der Vergangenheit leben würde. Aber da, jetzt kann ich besser darüber sprechen, weil es eben ein Kapitel ist, das ich längst abgeschlossen habe.
Kannst du berichten.
Und jetzt kann ich darüber ganz neutral sprechen und weiß, dass ich so viel mehr bin als nur das.
Aber Nuru Coffee ist ja jetzt auch 6 Jahre jetzt, ne?
Ja, also wir haben...
Also ist ja auch schon, also wenn man also jetzt mal zählt, ist es schon auch...
5 Jahre, okay, jetzt mache ich uns älter, als wir sind. Also wir haben 2016 uns intensiv damit beschäftigt und 2017 sind wir damit live gegangen. Mhm. Also haben wir verkaufen unseren Kaffee primär online und haben damals noch die Webseite selber gebaut, so mit irgendeinem Baukastensystem und 2017 gingen wir online. Also eigentlich noch gar nicht so lang. Und aber jetzt läuft es, ich würde sagen, von alleine, das stimmt nicht. Wir arbeiten jeden Tag daran, dass wir uns optimieren und dass wir stetig weiter wachsen. Aber ja, es ist aufregend und
Was sind die Fragen, die nie gestellt werden? Weil ich würde jetzt mal überlegen, wenn ich jetzt mal dich jetzt interviewen müsste und dann würde ich sagen, da ist Sarah Nuru, da hast du ein Dossier bekommen, so die macht Coffee, die macht Mikrokredite, war Germany's Next Topmodel. Da habe ich jetzt Germany's Next Topmodel, haben wir schon kurz abgehandelt. Dann würde ich sagen, dann wären die Standardfragen wahrscheinlich, Frau Nuru, sagen, trinken Sie eigentlich selber gerne Kaffee?
Dann auch so, wie am besten?
So, wie am besten? Haben Sie Tipps für uns, wie man einen guten Kaffee zubereitet? So, nee. Was sind die Fragen, die nicht gestellt werden, die aber gestellt werden müssten in diesem Projekt? Weil du bist ja jetzt nicht irgendwie Chibo, die jetzt irgendwie Kaffee importiert und jetzt irgendwie Kaffee-Verkäuferin geworden ist, sondern Nuru Coffee ist sehr viel mehr als Kaffee.
Absolut, so komplex. Was ich selten gefragt werde, ist, ich mache das ja alles ja gar nicht alleine. Also ich habe ja meine Schwester, mit der ich Nuru Coffee, Nuru Woman gegründet habe und das von Tag 1. Und natürlich bin ich nach außen das Sprachrohr für unsere Firma und für das, was wir tun. Aber es fragen wenig eigentlich, wie geht es in deiner besseren Hälfte? Wie arbeitet ihr? Wie ist das? Wie ist es auch im Team zu arbeiten? Ist ja etwas, ich war ja immer selbstständig, war immer für mich, also ich musste zum Job gehen und ich habe geliefert und dann
immer
war
du alleine.
Genau, es war immer nur ich.
Ja, ja.
Und jetzt plötzlich der Shift von selbstständig sein zu ein Mitarbeiter zu haben, Team zu führen, aber auch in diese Rolle reinzuwachsen und dann aber auch zu fragen, gefällt es einem eigentlich diese Rolle? Weil das werde ich nie gefragt. Es heißt immer, ist erfolgreich, hat ihr Unternehmen und das ist alles super und sieht nach außen immer alles so toll und schön aus. Es ist wirklich aufregend und extrem bereichernd, aber ich habe das nicht alleine geschafft. Das habe ich meinem Team zu verdanken, allen voran meine Schwester, die operativ jeden Tag die Stellung hält, während ich hier im Zug mit dir sitze.
Ja.
und das ist etwas, das wird eigentlich nicht so oft gefragt. Und eben auch, was bedeutet, was für eine Verantwortung das eigentlich mit sich bringt, eine Idee zu haben, diese dann zu verwirklichen. Aber damit hört es ja nicht auf, sondern dann geht es ja richtig los.
Ja.
Und das ist echt herausfordernd. Manchmal bin ich froh, dass ich es nicht gestellt werde, weil ich auch die Antwort nicht immer dazu weiß.
Ja.
Und dann würde das, glaube ich, zu einer Therapiestunde wechseln, weil ich mir denke,
ich habe keine
Ahnung, was ich eigentlich mache. Nein.
Das Gefühl, dass meine Talks alle Schritt für Schritt für meine Gäste zu Therapiestunden geworden sind. Und dann sitzen alle, ja, weißt du, aber es ist alles nicht so einfach, Michelle. Wo soll ich denn jetzt anfangen? Würde sie denn gerne hier sitzen an deiner Stelle jetzt und das Interview führen? Gibt es diese, weißt du, es ist ja immer so, die Person, die sichtbar ist, hat scheinbar den leichteren Part, weil man macht die coolen Sachen, man fährt so ein bisschen rum und man wird fotografiert und man wird irgendwie, gibt Interviews und ist das Gesicht, was ich persönlich sehr anstrengend finde, als selber der Mensch, der es die ganze Zeit macht.
Genau,
ich,
so ist es nämlich.
So fotografiert zu werden, Interviews zu geben, in der Gegend rumzufahren, ist jetzt nicht so super. Es ist auch nicht im Kohlekraftwerk zu arbeiten unter Tage und Kohle hochzuholen, also so ist es nun auch wieder nicht, aber es ist nicht so,
man
so ohne.
Das, ja.
Aber würde sie gerne?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich versuche sie wirklich so zu zehren und zu sagen, Sally, komm mal, das ist unser Business, nicht mein Business. Und ich hasse nichts mehr, wenn Leute sagen, Sarah Nuru Kaffee. Ja. Es ist ja nicht.
Nee.
Es heißt Nuru und es trägt unser beider Namen.
Richtig, richtig.
Und ich sage, bitte, Sally, komm doch mal mit. Oder also die wird es schon nerven, dass wir jetzt über sie reden.
Muss ich durch. Wenn es ein Team ist, ist es ein Team.
Ja, das wird sie jetzt hassen. Nein, aber die ist heilfroh, dass ich den Part übernehme. Weil sie das wirklich nicht mag. Und das ist auch okay so. Somit haben wir unsere klaren Rollen. Manchmal da habe ich das Gefühl, dass es dass eigentlich zu wenig, ihre Leistung zu wenig gewürdigt wird dadurch. Weil ich als Person in der Öffentlichkeit und die nach außen, man vergisst schnell, dass es eigentlich einen Riesenapparat braucht, um das überhaupt alles am Laufen zu halten.
So, meine Damen und Herren, da draußen, die Sie jetzt uns zuhören, während die bayerische Landschaft an uns hier vorbeizieht, bevor wir dann in Österreich eintauchen, um dann in die Schweiz weiterzufahren. Irgendwann ist dann auch Schluss hier bei uns. Aber Sie wissen ja, alles, was wir hier machen in diesem Podcast, auch generell bei den Sachen, die ich mache, wir sind keine Werbeveranstaltung. Wir machen Dinge und stellen nur die Fragen, die ich auch stellen will und Projekte, die ich interessant finde und wo ich der Meinung bin, das muss viel mehr Gehör bekommen. Also wenn ich ein Buch von jemandem gut finde, wir haben auch viele Gäste hier gehabt, die ganz viele Bücher veröffentlicht haben, über die wir nicht gesprochen haben, weil ich die Bücher nicht so mochte. Das haben wir auch, aber wenn ich das gut finde, dann frage ich danach. Und bei Nuru Coffee ist es genauso und bei, was ich noch krasser finde, ist Nuru Woman, also was ja beides dann Hand in Hand geht, weil es, ja, wie soll ich das sagen, es ist eine Sache, die mich auch noch als Migrantenkind total begeistert und weil es eine ganz bestimmte Form der Arbeit und der Hilfe des Unternehmertums ist, was ich irgendwie selber auch gerne machen würde, aber ich habe noch keinen Zugang dazu für mich selber gefunden. Würdest du einmal erklären, was ihr da macht?
Ja,
so also, in vier Sätzen, weil ich das ist auch tausendmal schon erzählt.
Ja, also erstmal danke. Ich freue mich,
super,
das zu hören.
Mir ist es wichtig.
Dass du das erwähnst und dass du darüber reden möchtest, finde ich gut. Also was wir tun, Sally und ich, mit unserem Team, wir importieren Kaffee aus Kleinbauernkooperativen in Äthiopien und verkaufen diese hier in Deutschland, primär online, mit Abosystem und so weiter. Aber 50% unserer Gewinne fließen in unseren Verein Nuru Woman, den wir extra dafür gegründet haben. Der wiederum vergibt Mikrokredite an Frauen, die keinen Zugang haben zu dem Kaffeehandel und damit keine Einnahmequelle.
50%? 5-0?
Ja,
okay, das ist
so
heftig.
So regeln viele, vor allem so...
Meistens spendet man 3% irgendwie. Weißt du, die islamische Variante ist 3%, gibt man, um irgendwelche um Reis zu kaufen für ärmere Leute und 97% ja. Gehen in die andere Tasche.
Also 50%, weil das ist natürlich einfach, wenn man gerade ein Startup ist und also als wir ganz am Anfang angefangen haben, ist es ja einfach zu sagen, ja, 50% von nix ist nix. Ja, so. Das ist dann immer so von unseren Gewinnen. Ab wann macht man Gewinn?
Richtig.
Ja, deswegen haben wir gesagt, ist uns wichtig, egal wie viel, mindestens 1 Euro von dem Verkauf, dem Kaffee.
Ja.
Muss in unseren Verein reingehen, weil das ist dann unabhängig, was für einen Gewinn wir machen, ist dann die Summe, wenn wir sagen, wir haben jetzt 1000 Kilo verkauft, dann sind es 1000 Euro, die sicher in Nuru Woman reinfließen.
Ja, ja.
Egal, wie viel, ob unten Null rauskommt
ja.
Oder Minus rauskommt, das ist ja auch nicht ohne, aber wir sind mittlerweile
stabil.
Sagt man, wir sind rentabel,
ja,
genau,
ja.
Und machen Gewinne bereits. Aber das ist das, was wir tun und warum wir 50% überhaupt geben, ist, weil du gesagt hast, oh Gott, wie viel und so, das stimmt, aber das ist der einzige Grund, warum wir unser Business gegründet haben, ist genau aus dem Grund, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun und nicht einfach nur Wirtschaft zu betreiben und nebenbei noch Gutes zu tun, weil wir Greenwashing betreiben oder unser Gewissen bereinigen wollen, sondern...
Das ist der Zweck.
Das ist der Zweck. Wir haben unsere Idee überhaupt, das zu starten, war eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell zu sein, also weg von dem oh, bitte spendet für die armen Frauen, damit sie sich selber helfen können. Nein, sondern dass wir sagen, ihr kriegt super, hervorragend, fair gehandelten Kaffee. Und gleichzeitig tut ihr auch noch Gutes damit. Also ihr habt was davon. Bei uns geht es auch darum, dass man den Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass wir überhaupt Dinge konsumieren können, in unserem Fall Kaffee, aber es ist genauso wie mit Kleidung und all das, dass wir die auf Augenhöhe begegnen und dass wir auch wertschätzen, dass wir was von ihnen bekommen ist. Und dass man sich dann eben nicht, oh, der Westen, der reiche Westen gibt den armen Afrikaner was, sondern nein, wir bekommen was von den Afrikanern und wir zahlen dafür faire Preise.
Richtig.
So, und dass man einfach auch narrativ verändern und dass man eben weg von der ewigen Bedürftigkeit hin zu Schönheit und Vielfalt und eben, dass man sagt, naja, stimmt, ohne deren Arbeit und Leistung hätten wir gar keinen Kaffee.
Nee. Und lass uns die mal vernünftig bezahlen für das, was sie machen.
Ganz genau.
Und noch weiterhelfen, weil einfach verschiedene Dinge halt immer noch nicht da sind. Aus
genau, also
sehr, sehr vielen verschiedenen Gründen.
Und wir haben halt gesagt, ja, also nachhaltig produzierten und fairen Kaffee, das finden wir das Rad nicht neu. Also grundsätzlich mit dem Kaffee begeben wir uns einen sehr umkämpften Markt und gibt es wie Sand am Meer. Aber wir haben gemerkt, dass wirklich guten Kaffee, damit meine ich, die existenzsichernde Lohne gewährleisten für die Bauer und Bauerinnen. Auch Arbeitsbedingungen, dass die nicht in der prallen Sonne die ganze Zeit die Kaffee pflücken oder die Kaffeebohnen aussortieren müssen von Defekten und Nicht-Defekten, ohne dass sie Pausen bekommen, ohne dass sie Zugang zu Trinkwasser haben, einfach, dass die Arbeitsbedingungen auch gewährleistet werden. Das gibt es nicht so häufig. Es gibt natürlich tolle andere Kollegen, die auch guten Kaffee und auch nachhaltigen Kaffee produzieren. Und ich finde aber, unser Antrieb ist auch, ein Bewusstsein zu schaffen. Dafür, dass wie viel Arbeit dahinter steckt, wer die Menschen sind, dass wir denen auch ein Gesicht geben und dass wir auch, wir glauben stark daran, wenn die Menschen ein Bewusstsein haben, egal was sie konsumieren, sind sie auch bereit, also was dahinter ist, wie viel Arbeit und welchen Weg die Sachen auch auf sich, also Äthiopien ist ja nicht um die Ecke, ja, oder auch Brasilien, das ist ja auch, was es auch für einen Einfluss auf die Umwelt hat. Wenn man da ein Bewusstsein dafür hat, hat man auch eine Bereitschaft, zum einen vielleicht weniger zu konsumieren und geht's, also jetzt aus wirtschaftlicher Sicht dürfte ich das jetzt nicht sagen,
ja.
Aber aus der sozialen, ökologischen Sicht ist es natürlich wichtig, dass wir weniger konsumieren, grundsätzlich in allem, was wir tun. Wir leben in so einem Überfluss und ich der Meinung bin, lieber weniger, dafür gute Sachen, dafür auch mehr zu zahlen. Und dann ist es auch wieder okay, weil das Argument nachhaltig, Bio sei zu teuer, das kann man sich nicht leisten in der Mitte der Gesellschaft, außerhalb dieser Prenzlauer Bergblase, wo ich selber lange gewohnt habe und ich eben diese Blase gut kenne, ist es aber so, wenn man weniger konsumieren würde, könnte man sich auch
mehr leisten. Stimmt.
Ja.
Das ist das Hauptargument. Und ich gehe immer wieder drauf ein, weil dann immer wieder, wie soll ich denn? Ja, wenn Sie dann das Biofleisch da kaufen, da natürlich ja, aber ich habe hier vier hungrige Mäuler zu stopfen. Und
eben, ich versuche das immer, also wie ich gerade gesagt habe, ich habe ja lange im Prenzlauer Berg gewohnt und dann ist das ja alles mit meinem LPG in der Ecke und das ist alles so schön und toll, mein Biomarkt, aber ich, wenn ich zum Beispiel zu Hause bei meiner Familie bin, ich komme aus einfachen Verhältnissen und da kriege ich immer ein gutes Gefühl, wie funktioniert das eigentlich in real, außerhalb meiner Blase. Und da sehe ich, dass ist natürlich das Thema Bio und nachhaltig fair gehandelt, das ist nicht so ein selbstverständliches Thema. Oder wenn man es darum geht, auch Wasser zu konsumieren, warum kauft man sich, also meine Eltern wohnen zum Beispiel im dritten Stock ohne Aufzug, 66 Stufen jeden Tag, dann frage ich mich so, warum kauft ihr euch so Wasserflaschen und Plastik? Das braucht ihr doch gar nicht. Und dann bin ich natürlich Plastik ist total unsinnig, nimmt doch Leitungswasser. Und zu verstehen, dass gerade für Menschen mit Migrationshintergrund in einem Land, kommend aus meiner Eltern, Afrika, wo Wasser keine Selbstverständlichkeit ist, ist eine Wasserflasche, ist kompletter Luxus, den sie sich jetzt gönnen, weil sie sich das leisten können.
Ja.
Und das habe ich dann, ich merke selber, dass ich manchmal da aus meiner eigenen Blase, aus diesem auch mal raus muss und auch verstehen muss, warum unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist und warum Menschen noch zu Plastikflaschen greifen und nicht und dass es alles gar nicht so einfach ist und man eben noch viel, viel tun muss in Form von Aufklärung, aber auch für Verständnis aufbringen muss.
Wir haben es zu Hause auch viel diskutiert. Im Iran gibt es den Spruch, die Leute sind so reich, sie gießen ihre Blumen mit Evian. Weißt du? Weil das so, die haben das und dann können sie das damit, während die anderen das nicht haben. Und für Teile meiner Familie, für meinen Opa, war immer das, je günstiger Fleisch ist, für ihn ist es ein größerer Luxus, eine größere Errungenschaft. Er meinte, das Huhn kostet nur 1 Euro, ein ganzes Huhn für 1 Euro. Dann habe ich gesagt, haben wir schon mal drüber nachgedacht, warum? Das kann doch gar nicht angehen. So. Hat er noch nie drüber nachgedacht gehabt. Mhm. 1 Euro für einen Huhn, guck mal, wie fortschrittlich die hier sind. Dann,
ja, genau, dann stimmt.
Fangen wir an, darüber zu reden, dass das Huhn im Iran kostet ja nicht 1 Euro. So. Es ist auch super schwierig, dieses Huhn aufzuziehen. Mhm. Wo soll das Huhn Essen herbekommen? Und dann ist das etwas Besonderes, das Huhn dann zu haben.
Ja.
Aber dieses 1-Euro-Huhn, das ist für ihn der Luxus. Was macht das mit den Frauen vor Ort? Du bist ja in Kontakt mit denen. Mhm. Was macht das mit denen, wenn sie plötzlich merken, sie müssen doch nicht in der prallen Sonne? Da kommt jemand und sagt, du musst da nicht. Du kannst auch eine Pause machen. Hier hast du Wasser. Du musst die nicht aussortieren. Hier, du bist was wert. Du hast Rechte.
In dem Kaffeehandel ist es tatsächlich so, dass das Aussortieren dass es nicht passiert. Das ist ein Prozess, der durchlaufen werden muss. Aber dass man eben guckt, dass eben die Bedingungen so geschaffen werden, dass es eben würdig ist. Ja? Ja. Dass wenn sie in der Sonne stehen, dass sie eine Hüte bekommen.
Ja.
Oder dass sie einen Stuhl bekommen, wo sie sich hinsetzen können, solche Sachen. Aber was wir merken gerade, jetzt waren wir leider länger nicht in Äthiopien, aber immer wenn wir dort sind, dass die Frauen überrascht sind, dass wir aus Äthiopien kommen, dass wir Frauen sind, die dann, weil es Interessante ist, oder auch das Traurige ist, auf dem Feld und in den Kooperativen sitzen, sind die Frauen diejenigen, die ganze Arbeit leisten oder die meiste Arbeit leisten. Aber wenn es um das Verhandeln geht, um Preisverhandlungen und einfach zu schauen, wie geht es weiter, was kann man optimieren und so weiter, da sind es immer nur Männer. Und sie sind immer überrascht, dass wir Frauen so ein Selbstbewusstsein haben und aber auch so eine Unternehmerin sind, die da sind und mit den Männern sich auf Augenhöhe begegnen, ja, das kennen sie so nicht.
Ja.
Und aber auch Ansagen mal machen im Hinblick, wir würden gerne erst mit den Frauen sprechen und dann erst mit euch Männern verhandeln. Oder auch mal fragen, warum sitzt keine Frau eigentlich bei euch im Kreis? Warum sind nur Männer?
Also, was sagen die?
Ja, die sagen, ja, weil die, was sagen die dann? Eigentlich sagen die dann nicht, die versuchen dann rumzudrucksen.
Weil ein Argument haben sie ja nicht, eigentlich. Wenn man ehrlich ist, könnten sie ja nur einfach sagen, wir wollen die nicht dabei haben.
Ja, genau, aber das sagen die nicht. Die sagen so, ja, die sind entweder nicht qualifiziert, die können nicht lesen, die können uns dann nicht so weit helfen. Oder wenn dann die Frau kommt, ist es die den Kaffee reinbringt, während wir dann so Kaffee trinken. Es ist einfach in dieser Struktur nicht gegeben, dass die Frauen was zu sagen haben. Und deswegen, dann kommen wir rein und sagen, nee, wir sind auch vorsichtig, weil wir wollen uns auch nicht anmaßen, sonst kommen wir aus dem Westen und wissen alles besser. Das
ja,
ich
genau,
auch immer
das
ein bisschen
meine ich.
Schwierig.
Wie ist das?
Das ist dann echt, indem man dann mit denen sich hinsetzt und denen so erklärt, so hey, was wir tun, warum wir das tun, dass uns Gleichstellung von Frauen wichtig ist und wir Perspektiven schaffen wollen für Frauen. Und das doch viel schöner wäre, wenn das viel diverser wäre, wenn auch Frauen mitreden können, wenn sie als Vorbild für die anderen Frauen in der Kooperative dienen können und dass es nicht mehr so zeitgemäß ist, wenn nur Männer in der Runde sitzen und die nicken dann auch und sagen dann, dass sie es verstehen und einsehen, aber wenn wir dann wiederkommen, ist es eigentlich immer die gleiche Diskussion, weshalb wir auch bewusst uns bei Nuru Women für die Mikrokreditvergabe nur an Frauen orientiert haben. Also, und da haben wir nämlich wieder auch die Diskussion, dass die Männer sagen, naja, wenn ihr von Gleichberechtigung sprecht, warum kriegen nur die Frauen Kredite?
Haha. Ha.
Ja, und das ist natürlich dann echt so, super. Und dann kommt man eben in den Austausch und dann sagen wir eben, ja, also es war interessant, weil dann einmal ein Mann aus seinen eigenen Reihen gesagt hat, naja, der ist uns zuvor gekommen, was echt gut war, weil da mussten wir jetzt nicht mit denen streiten. Der meinte, der Kollege, ja, wenn die Frau einen Kredit bekommt, wenn sie Geld hat, im Besitz von Geld ist und Verantwortung, dann schaut sie, dass genug zu essen ist, dass die Kinder Wechselkleidung haben und am Ende immer noch Geld übrig bleibt. Also, dass sie einfach viel besser wirtschaftet mit dem Geld als die Männer. Und dann hat der andere gar nichts mehr gesagt und wir waren echt froh. Und das ist aber auch so, dass statistisch gesehen Frauen einfach besser, also jetzt in Afrika zumindest, dass sie, wenn sie einfach viel ganzheitlicher denken, und man sagt ja auch nicht umsonst, hilft eine Frau, unterstützt du eine Frau, unterstützt du eine ganze Familie.
Richtig.
Weil sie immer natürlich im Kollektiv handelt und nicht im Einzelnen, ohne jetzt den Mann schlecht machen zu wollen. Sorry.
Nee, darum geht es ja nicht. Ne, ist, nee, ich fühle mich ganz im Gegenteil, ich fühle mich nie dadurch angegriffen. Ja. So, also nie, weil das.
Es gibt
das
natürlich auch
so
andere tolle Männer, wie, was wir auch merken, was wir zum Beispiel, was ich immer auch ganz spannend finde und dann mir denke, das könnten wir eigentlich auch eine Scheibe von nehmen hier im Westen, ist, wenn wir mit den Frauen sprechen, die Kredite bekommen und damit ihr eigenes Business starten, wie sich das Verhältnis in der Beziehung verändert. Also plötzlich hat die Frau entlastet den Mann, also der selber hat nicht mehr die ganze Verantwortung für die Familie auf seinen Schultern, sondern es ist aufgeteilt mit der Frau. Die Frau ist plötzlich viel attraktiver, weil sie ein Selbstbewusstsein hat und einen Selbstwert und das auch ausstrahlt und auch mal durchgreift und sagt so nicht. Und was auch noch interessant ist, dass ganz oft die Männer anfangen, in dem Business der Frauen zu arbeiten. Ich habe mich gefragt, würde das bei uns auch so funktionieren, wenn eine Frau erfolgreich in ihrem Job ist, dass der Mann seinen Job aufgibt und dann bei der Frau anfängt? Ich glaube, eher weniger. Ja. Also ich glaube, dass natürlich in Äthiopien oder auch in Afrika eher dann dem dahin geschuldet, dass man das Wohl der Familie und wenn man merkt, eine Person verdient mehr Geld, dann ist die Selbstverwirklichung unten angestellt. Dann geht es nicht darum, in Konkurrenz zu stehen, wer sich wie verwirklicht, sondern eher, was dient dem höheren Ziel, dass die Familie ein geregeltes Einkommen hat und einen Wohlstand generiert. Aber trotzdem war das eine schöne Beobachtung, weil man ja so oft denkt, ja, was sollen wir von Afrika lernen und so. Und dabei
sehr viel von Afrika
eben, genau. Und das ist, und dass die in vielerlei Hinsicht ganz viel fortschrittlicher sind in der Denke, als wir es zum Teil sind.
Na, und einfach anders, ne? Also ich habe jetzt für eine Dokumentation, was ich vorhin noch vor dem Gespräch erzählt habe, dass ich mehrere, fast schon Monate im Kongo war, immer und immer wieder, in der Demokratischen Republik Kongo, nicht in Kongo-Brazzaville, wo es schon tough, muss man schon sagen. Also Kinshasa ist keine einfache Stadt. So.
Ja,
und dann ist man dann dort und denkt sich so, das ist so anders und man will den Leuten irgendwie, also ich jetzt persönlich auch, irgendwie muss ich irgendwie helfen und das ist, geht doch hier alles überhaupt gar nicht. Und dann bleibst du aber ein bisschen länger und merkst so, warte mal, ich habe ein Lebensmodell und die haben ihr Lebensmodell. Das sind nicht irgendwelche Leute, denen ich jetzt hier unbedingt helfen muss mit meinem großartigen westlichen Wissen, sondern das ist irgendwie, lass mal was von denen mitnehmen, was jetzt hier gerade ist.
Ja,
und dass dieses Geben und Nehmen und auch das Verstehen, dass es ganz verschiedene Modelle in der Welt gibt und nicht unser Modell von Michelle aus Hamburg, das weltweit überlegene tolle Modell ist, weil wir das so machen. So, nee.
Genau. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Und das, manchmal ist es ja auch so, ich erwische mich ja selber auch ganz oft, dass ich mir denke so, oh, hä, warum machen die das jetzt so oder so? Und man macht das doch anders. Oder eben, wenn wir nach Äthiopien gehen und mit den Bauern sprechen, dass wir dann uns anmaßen zu sagen, wie das zu, also das, wer sind wir? Also nur weil wir aus dem Land kommen, macht es uns noch nicht, erlaubt uns nicht da jetzt irgendwie die Regeln zu ändern, wie sie sich...
Ja, und alles zu hinterfragen.
Ja, genau.
Und irgendwie so. Ja,
genau. Und das mussten wir aber auch lernen mit der Zeit und dass wir uns da so vorsichtig annähern und am Ende nur Vorschläge machen und anbieten, eben mit unserem Handeln ihnen Möglichkeiten geben, aber dass sie letztendlich, das ist ja auch das Prinzip, weshalb wir Mikrokredite geben, weil wir ganz stark an die Fähigkeit der Frauen glauben, dass sie es selber hinbekommen, dass sie nicht uns brauchen. Also wir geben ja nur eine Starthilfe, aber den Wohlstand und das Business kreieren sie ja selber, entscheiden auch selber, was sie machen wollen. Und da maßen wir uns auch nicht an zu sagen, was sie zu tun haben.
Ist das der einzige wirkliche Weg, um Veränderungen herbeizuführen? anstelle von klassischer Entwicklungshilfe, die dann die Bundesregierung an diverse Länder in der Welt auszahlt. Ein Teil kommt an, ein Teil kommt nicht an, ist auch einkalkuliert. Du weißt ganz genau, dass sehr viel von oben bis unten erstmal versickert. Es kommt nicht wirklich an, es gibt keine wirkliche Veränderung in der Form. Ist das der Weg? Weil wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, dann wird sich die Lebenssituation der Menschen, die in Breitengraden leben, wo das Klima und der Klimawandel ganz anders zuschlagen werden als bei uns. So, also ich, durch den Klimawandel kann mich persönlich als Moderator, um Podcasts zu machen, kann er mich jetzt nicht großartig beeinflussen. Wenn ich jetzt Kaffee anbauen würde und es gäbe kein Wasser plötzlich mehr und es würde die ganze Zeit viel zu heiß werden oder meine Pflanzen sterben und ich habe plötzlich nichts mehr, was ich mache, dann hätte das eine ganz andere Qualität für mein Leben. Und letztendlich, was würde ich dann machen? Ich würde dann versuchen, wegzugehen, weil ich habe ja dann Hunger und Durst.
Also es ist, um die erste Frage zu beantworten, ist, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man gerade im Hinblick auf Entwicklungshilfe die Menschen vor Ort mit einbezieht. Es bringt nichts, wenn man Konzepte, Ideen von außen reinbringt und überstülpt, sondern man muss die Bevölkerung, die Menschen vor Ort einbeziehen und auch vor allem aber fragen, was sind denn eure Probleme? Also vielleicht ist es ja gar nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach eine Brücke, die so von A nach B bringt, weil sie ständig irgendwie 3 Stunden verlieren und weil sie einen Fluss überqueren müssen und dadurch sterben. Und das sind einfach natürlich immer, muss man auf die Bedürfnisse der Gegebenheiten der Ortschaft und aber auch der Bevölkerung achten. Das, glaube ich, ist wichtig. Und dass man akzeptiert, dass Kulturen anders sind und dass auch die Lebensmodelle, wie du es gerade beschrieben hast, dass die nicht gleich sein müssen und dass unsere, dass so wie wir im Westen leben, ja auch nicht erstrebenswert ist. Und also das glaube ich, dass man wirklich zuhören muss und langfristig mit den Menschen versucht, vor Ort zusammenzuarbeiten, aber Konzepte erarbeitet, wo man den Westen gar nicht braucht, sondern dass sie sich selber helfen können. Und es gibt ja diesen, ich mag diesen Satz eigentlich nicht, weil der schon so ausgelutscht ist, aber dieses Hilfe zur Selbsthilfe, also es bringt ja nicht jemanden, Stift und Papier zu geben, wenn du nicht weißt, wie man schreibt und liest. Also das heißt, ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach manchmal simpel und einfach hilft, ohne es und nicht zu komplex macht. Und um deine zweite Frage zu beantworten, unser Ziel ist ja, Perspektiven im eigenen Land zu schaffen, damit Menschen nicht gezwungen sind, ihr Hab und Gut zu verlassen und aufzugeben
und wegzugehen
und das Land zu verlassen.
Wo sie nicht
genau. Also kein Mensch ist ja freiwillig woanders. Meine Mutter,
nein,
als sie Mitte
nicht.
Der 80er Jahre kam.
Nee.
Eben, das ist die Perspektivlosigkeit und das ist wichtig, dass man eben Perspektiven im eigenen Land schafft durch Bildungsmöglichkeiten, aber auch, dass die Ressourcen erhalten bleiben. Also wenn jetzt, wie du schon gesagt hast, wenn durch den Klimawandel, der ja menschenverursachte Klimawandel und die Industrieländer ja Hauptverantwortliche mit sind, wenn das noch weiter so geht und die Ressourcen zerstört werden, dann was bleibt den Menschen dann noch übrig?
Du, das ist das, was ich am dramatischsten finde. Ich kriege die Zahlen jetzt nicht mehr, verzeihen Sie, nicht ganz so genau hin, meine Damen und Herren, aber Addis Abeba hat ein Müllaufkommen pro Person von irgendwie 100 Gramm und wir haben ein Müllaufkommen von 10 Kilo. So sind die Dimensionen. Ich weiß nicht, ob im Tag, im Monat, im Jahr, aber die Dimensionen sind, dass das Müllaufkommen dort pro Person eine viel, viel, viel geringere ist, aus verschiedenen Gründen. Die Leute essen nicht einen Kinderriegel und eine Chipstüte und irgendwie noch einen Donut und dann kaufen sie sich, weiß ich nicht, beim Bäcker zweifach in Plastik eingepackte Brötchen. Dann wird sehr viel wieder recycelt, weil so ein Glas, so eine Glasflasche, mit der kann man eine ganze Menge machen. Man muss nicht dann irgendwie in einen anderen Laden gehen, um eine ein bisschen hippere Glasflasche zu kaufen. Die Glasflasche nehmen, die man schon hat. Wir hatten Herrn Hirschhausen ja hier sitzen und der hat gesagt, der nachhaltigste Turnschuh, den es gibt, ist den du schon hast. So. Mhm. Also behalt den einfach, als immer wieder dauerhaft zu konsumieren.
Das stimmt.
Und dann sind die Menschen dort vor Ort nochmal so extrem, obwohl sie gar nicht beitragen zu dieser Katastrophe, die gerade passiert auf der Welt, sind sie auch noch die Leidtragenden sind. Das wiederholen wir immer und immer wieder, bis da draußen die Menschen nicht sagen, das weiß ich schon, sondern bis sie anfangen, was dagegen zu unternehmen. Weil es zu wissen, reicht nicht aus.
Und es sind ja tatsächlich ja kleine Dinge, die man tun kann. Dann, man hört es ja immer wieder, ich frage mich aber manchmal selber auch, dann, was kann ich denn eigentlich tun? Natürlich weiß ich, wenn ich weiß, was man tun kann, indem ich eben, wenn ich zum Supermarkt gehe, einen Beutel, einen Sack mitnehme, ja, und nicht irgendwie alles dreimal verpacke oder ja, so. Ja, ja. Aber ich glaube, dass das ist, man muss sich das immer wieder vor Augen halten und immer wieder auch leben und nicht nur vor sich hin sagen. Und das sage ich mir selber auch. Also ich habe ja auch noch Optimierungsbedarf in vielerlei Hinsicht. Versuche aber trotzdem, nicht zu streng zu mir zu sein, sondern mich jeden Tag so ein bisschen zu optimieren und auch mir zu sagen, ja gut, ich leiste da und da einen Beitrag und ich versuche das immer mehr zu machen. Bei meinem Fall ist es so, ich fliege relativ viel.
Ja,
und es
ich
ist
auch.
Es ist etwas, was mich echt so stört.
Ja.
Aber was soll ich tun? Ich wohne jetzt mittlerweile in der Schweiz und mit Berlin ist es einfach eine Strecke.
Ja.
Aber ich versuche dann eben, das zu kompensieren. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, Bäume zu pflanzen oder irgendwie doch dein Footprint anderweitig zu kompensieren. Und ich glaube, dass man aber auch nicht zu streng zu sich sein darf, weil es gibt ja auch diese Gegenbewegung, dass man dann so Zeigefinger hebt und sagt, du aber.
Ja.
Du bist ja so nachhaltig unterwegs mit deinem Unternehmen und so weiter, aber warum fliegst du?
Ja.
Oder warum, keine Ahnung, isst du einen Snickers, das ist doch in Plastik verpackt.
Ja. Na, wie willst du denn sonst nach Äthiopien kommen?
Ja, genau. Oder nach Äthiopien, ja eben, richtig. Das sind auch so Sachen. Also ich glaube, alles im Leben ist im Maßen und ich glaube, je mehr Leute aber eben in Maßen leben würde schon echt einiges passieren.
Ja, es gab ja, als Greta Thunberg zur UNO-Konferenz mit dem Boot gefahren ist und die Leute dann errechnet haben, wie viel schlimmer das doch eigentlich ist, anstatt wenn sie das Flugzeug nimmt. Und sie hat gesagt, es ist mir alles schon bewusst, was ihr dort erzählt. Aber ich würde euch nur zeigen, was es für Möglichkeiten noch alles gibt und dass man Dinge vielleicht radikal hinterfragen muss, um einen kleinen Schritt hinzumachen, damit man sie überhaupt verändert.
Ja.
Was ist denn der Wunsch? Weil jetzt unternehmerisch immer mehr Kaffee verkaufen, immer mehr Mikrokredite, immer mehr Kaffee verkaufen, immer mehr Mikrokredite. Ist es so ein Zirkel, wo du sagst, das, ja, das ist es, that's it, genau das ist, was wir wollen. Ich will am Ende die weltweit führende Mensch auf der Welt sein, der Kaffee verkauft, um der weltweit führende Mensch zu sein, der Mikrokredite vergibt.
Puh, okay.
Nach 5 Jahren muss man sich nämlich überlegen, in welche Richtung man mit dem Unternehmen möchte.
Das stimmt, das ist wirklich so. Immer kurzfristig, langfristig und so weiter. Das ist alles bewusst. Also wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir sind, im Hinblick auf, wenn es darum geht, ein Bewusstsein zu schaffen. Also wie soll ich sagen, das Angebot von nachhaltigen Produkten übersteigt die Nachfrage. Also
ist es so, die Menschen wollen?
Nee, eben nicht.
Ach so,
das Angebot
nicht.
Übersteigt die Nachfrage.
Ach so, das Angebot übersteigt die Nachfrage.
Genau, habe ich das andersrum gesagt?
Nee, okay. Habe ich falsch rum verstanden.
Das Angebot ist ja da,
richtig.
Aber die Nachfrage ist also
nicht
die
da.
Also man sagt ja auch so irgendwie, 80% der Menschen finden nachhaltig produzierte Produkte gut.
Kaufen sie aber nicht.
Aber greifen letztendlich im Supermarkt
absolut
nicht danach.
Absolut, richtig, ja.
Und aus der Perspektive gesehen, würde ich mir wünschen, dass wir selbstverständlich werden. Und dass wir aber nicht die Einzigen sind in dem Kaffeemarkt. Also es ist natürlich ein schöner Gedanke, dass wir die führende Kaffeemarke sind. Aber das ist gar nicht unser Ziel. Also es wäre nice to have. Aber im Grunde zielt ja unsere Arbeit darauf, dass wir durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun wollen. Und ob es jetzt durch Kaffee ist oder ob es jetzt durch Keramik ist. Ich habe das Töpfern angefangen. Wer weiß, wohin die Reise führt.
Ist es so?
Ja. Oder ob es jetzt oder andere Produkte sind, aber dass wir es schaffen, Social Business, das Prinzip, das soziale Wirtschaft, soziale Unternehmertum, dass es mehr in die Mitte der Gesellschaft kommt, dass viel mehr Unternehmen so agieren, selbstverständlich agieren und nicht nur um sich irgendwie aufs Image oder auf die Fahne zu schreiben. Ich wünschte, es bräuchte Nuru Woman nicht. Ehrlich gesagt, ich wünschte, es bräuchte nicht eine Organisation, die Mikrokredite vergibt. Das ist das übergeordnete Ziel. Ich würde mir wünschen, dass Äthiopien, Afrika uns gar nicht braucht. Aber das
ist nicht so.
Das ist leider nicht so. Und aber ich hoffe einfach jetzt so kurzfristig gesehen, dass wir genug Menschen erreichen, die bereit sind auf Alternativen, also weil es gibt ja viel genug Kaffee, aber ich würde mir wünschen, dass Leute sagen, ja, ich das ein Bewusstsein haben und sagen, ich greife nach dem Nuru-Kaffee oder nach einfach einem nachhaltig produzierten Kaffee, weil ich weiß, dass das die Menschen vor Ort gut tut, Menschen vor Ort unterstützt und Umwelt auch gut tut und dass dadurch eben die Verteilung besser funktioniert. Das würde ich mir wünschen. Und dass wir eben, ja, ich könnte jetzt unsere Wachstumsziele nennen, aber das ist so nebensächlich, das ist so okay. Letztendlich geht es darum, dass wir möglichst viele Menschen unterstützen können mit unserem Handeln und nicht durch klassische Spenden. Das ist uns eigentlich, ist mir wichtig, aber übergeordnet eben, dass es unsere Hilfe erst gar nicht bräuchte.
Was sagen denn die Menschen in Äthiopien zu unserer ganzen Denke mit unserer ganzen Nachhaltigkeit? Ich habe mich selbst, wenn ich im Iran bin, mit den Leuten, das ist gar kein Thema, was gleich auftaucht,
ja, genau.
Ob die Leute nachhaltig leben. Ich habe auch noch nie die gefragt, ob die wissen, dass wir uns so viel damit beschäftigen, nur weil wir halt auch die Verursacher sind am Ende des Tages. Aber
ja, also es ist, also wie du auch gerade gesagt hast, man beschäftigt sich, die beschäftigen sich ja gar nicht damit, weil sie leben bereits nachhaltig. Die haben ihre eigenes Obst und Gemüse bauen sie an, die verzehren nur das, was sie selbst produzieren, sie überkonsumieren nicht. Also ich glaube, dass sie sich denken, naja, es ist ja nicht, die sind ja nicht die Verursacher. Da ist das Thema nicht präsent. Also da geht es eher darum, wie muss ich morgen wieder hungrig ins Bett oder nicht? Also da eher ums Überleben und das, wie die ihre Kinder großziehen können, wie sie ihre Existenz sichern können. Und das hat, glaube ich, höhere Priorität.
Und was sagen die, wenn du erzählst, dass diese Nachhaltigkeit so ein riesen, allüberschattendes Thema hier bei uns ist, dass dieser Klimawandel ein riesiges Thema bei uns ist, dass die ganzen Wahlen sich um nichts anderes mehr drehen?
Die verstehen das. Die verstehen auch, die verstehen das Problem. Die verstehen, dass wir in der Scheiße sitzen und dass wir echt das selbst verkackt haben, um so zu sagen. Also dass die, ich glaube, ich habe gemerkt, sie beobachten es von der Distanz und sagen, naja, jetzt müsst ihr mal wirklich euch ranhalten. Also die sagen nicht, not my problem, weil natürlich sind die ja die Leidtragenden, deswegen ist es auch ihr Problem. Aber ich glaube, das ist auch verbunden, ich glaube, das ist jetzt nicht so gewohnt, dass eben jetzt der Westen, die Industriestaaten, die Verursacher sind und dass sie schuld an der Katastrophe sind.
Und die Menschen dort, die Leidtragenden von
genau.
der ganzen Geschichte.
Genau. Was ich glaube, dass sie sich da auch genau deshalb auch nicht in der Verantwortung sehen, das jetzt zu lösen. Weil,
zu Recht.
Ja, genau.
Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben ein paar Sachen für sich mitgenommen aus unserem Gespräch und denken mal drüber nach. Es nützt überhaupt nichts, gar nichts, dass Sie das alles nur wissen. Wir wissen es nämlich alle schon. Wir müssen handeln. So. Und vielleicht haben Sie, weiß ich nicht, ein paar Gedanken mitgenommen. Ich weiß das auch alles, aber ich nehme jedes Mal wieder irgendeinen neuen Gedanken mit und denke mir so, okay, da kann ich versuchen, da kann ich versuchen, da kann ich versuchen. Der zweite Tipp ist, wenn Sie sich weiterhin für Töpferei und Keramikputz interessieren, hören Sie doch mal in die Folge mit Rocco Schamoni rein. Er ist ja gelernter Keramikeur, wie man so schön sagt.
Wirklich? Cool, ja, mache ich auch.
Kannst du mal hier reinhören. Also, vielleicht machen wir zu dritt was. Vielleicht machen du, Rocco und ich bald mal irgendwas mit Keramik und mit Töpferei. So,
cool.
Ich sag dir mal Bescheid. Ich glaube, das würde ihn auch nicht interessieren, sag ich mal. Dann stellen wir Statuen von uns überall auf. Finde ich gut. Und wenn Sie jetzt Bock auf Kaffee bekommen haben, dann kann ich Ihnen das, kann ich das verstehen. So. Aber denken Sie darüber nach, was Sie jetzt in diesem Augenblick dann tun, wenn Sie den Kaffee trinken. Sarah, ist immer eine Freude mit dir.
Wirklich, fand ich
das
auch.
Das war wirklich schön.
Das war mein erster Podcast live.
Ist es so?
Ja, ich habe noch nie einen Podcast persönlich gesprochen. Es ist ganz anders, aber es ist angenehmer. Man kann sich so in die Augen angucken.
Ist viel schöner.
Trotz Maske hat man trotzdem eine Bindung, oder?
Das ist anders als... Ach, du machst sonst immer Remote?
Ja.
Ja, stimmt. Nee, Remote ist, mag ich nicht. Wenn, dann muss man Zoo fahren und muss man dann gemeinsam. Wir sagen wo sind wir? In Memmingen. Wo immer, was ist mit Memmingen? Ist noch Bayern, ne?
Nee, echt? Weiß ich nicht.
Was ist Baden-Württemberg?
Keine Ahnung.
Oh, du bist doch von hier.
Oh Gott, ich bin ja...
Also sie hat keine Ahnung, wo sie groß geworden ist.
Ich bin in München. Nee. Erding, München. Aber Memmingen, ich glaube, ob es noch zu Bayern gehört oder doch nicht.
So, wir erwarten böse Nachrichten von ihm, die sagen, könntest du nicht wissen, dass Memmingen in Thüringen liegt? So, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ciao.
Liebe ZuhörerInnen, bevor Sie aussteigen, noch eine kleine Mitteilung in eigener Sache. Hier ist Anna Sola, die Producerin des Podcasts. Die Folge mit Sarah Nuru war die letzte der ersten Staffel und wir verabschieden uns damit in die Winterpause. Aber keine Sorge, wir sind Anfang nächsten Jahres wieder unterwegs mit tollen neuen Gästen. Im Namen des gesamten Unterwegs-Mit-Teams und der Deutschen Bahn wünschen wir Ihnen schöne Feiertage und bleiben Sie gesund.